Ich freue mich schon sehr auf diese Predigt. Ich habe mich schon lange mit diesem Text beschäftigt, ist einer meiner Lieblingspropheten, wie so wahrscheinlich jeder Prophet, aber ich freue mich einfach. Ich freue mich heute hier zu sein und ich freue mich heute, euch etwas über die Propheten im Alten Testament zu erzählen. Und die erste Frage, die ich euch stellen möchte oder über die ich sprechen möchte, ist: Was ist eigentlich die Aufgabe eines Propheten? Eigentlich soll doch ein Prophet irgendetwas aufdecken. Eine Ungerechtigkeit, ein Fehlverhalten, falsche Wege, windige Geschäfte und dubiose Machenschaften. Wenn zum Beispiel Tipico, ein Wettbüro, das meiste Geld mit der Sucht von meist ärmeren Menschen verdient, zum offiziellen Sponsor der Europameisterschaft wird und somit versucht, sich einen wohltätigen Anstrich zu verpassen, obwohl sie mit dem Leid der Menschen Geld verdienen, dann sollte ein Prophet diese Ungerechtigkeit aufdecken. Ist ein Prophet also ein Enthüllungsreporter? Nein, das wäre zu kurz gedacht. Gerade aus biblischer Sicht sind Propheten natürlich Menschen, die die Wahrheit Gottes weitergeben. Das hat auch oft Enthüllungscharakter und das deckt auch Ungerechtigkeiten auf. Aber dabei geht es eben nicht nur um die Mächtigen da oben, sondern es geht auch ganz persönlich um mich und um dich. Propheten ermöglichen ein direktes Gespräch zwischen Gott und uns Menschen. Was sagt Gott zu unserem Verhalten? Was ist seine Meinung zu uns, zu unserem Leben und auch zu unserer Gesellschaft? Und ja, auch die Zukunft spielt bei Propheten eine Rolle. Sie ist ja typischerweise das, was man von einem Propheten erwarten würde, dass sie uns etwas über die Zukunft erzählen. Aber, und das ist ganz wichtig, die Botschaft der Propheten richtet sich immer an Menschen in konkrete Situationen und somit auch an uns. Und deswegen auch diese Predigtreihe. Weil ich daran glaube und davon überzeugt bin, dass in der Botschaft der Propheten, egal ob es jetzt die großen Propheten sind oder die kleinen, dass da so viel geniale Ansprache und Inhalt Gottes für uns heute noch drinsteckt. Und dass uns ein reicher Schatz verloren geht, wenn wir nicht auch uns mit diesen kleinen Propheten beschäftigen, die doch so eine großartige Botschaft haben, weil sie Gottes Worte an uns enthalten und weitergeben. Könnte man also sagen, dass Propheten die Schreibmaschine Gottes sind? Ein ganz klares Ja und ein ganz klares Nein. Denn ich glaube daran, dass Gott die Propheten damals und heute gebrauchen möchte, um seine Botschaft uns Menschen zu vermitteln. Dabei brachten sich aber die Propheten auch immer mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Wissen und mit ihrer Erfahrung in die Botschaft mit ein. Amos war geprägt von seinen Erfahrungen als Bauer. Jona, der Prophet Jona, ging als der schlechteste Prophet in die Geschichte mit ein, weil er sich wie ein trotziges Kind weigerte, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und Zacharja, der Zeitgenosse von Haggai, über den ich heute sprechen werde, der stammt aus einer Priesterfamilie. Und das hat seine Sprache und auch seine Bilder natürlich geprägt. Was die Propheten taten, war die Botschaft Gottes, offenbart in den 5 Büchern Mose, für ihre Zeit auszulegen, anzuwenden und zu verkünden. Und Haggai ist ein wunderbares Beispiel dafür. Er nimmt die Botschaft Gottes, die Offenbarung Gottes und er wendet sie für seine Zeit an. Im Prinzip ist das nicht viel anders als das, was wir heute als Prediger machen. Wir haben das Wort Gottes. Wir forschen, wir legen es aus und wir wenden es für unsere Zeit an, in eine aktuelle Situation hinein und verkünden dabei die rettende Botschaft Gottes, Gottes Worte, die zum Leben führen und ermöglichen dadurch im optimalen Fall ein Gespräch, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, indem wir Gottes Wort und indem wir Gottes Botschaft weitergeben. Und rausstreichen kann ich mich natürlich aus dieser Botschaft nicht. Und aus dieser Gleichung, auch ich bringe mich mit meinen Erfahrungen, mit meinen Fragen, mit meinen Vorstellungen und auch mit meinen Grenzen mit ein. Und auch ihr könnt euch nicht einfach nur zurücklehnen und jetzt passiv berieseln lassen, sondern es geht darum, offen zu sein für das Reden Gottes durch den Heiligen Geist und aktiv zu prüfen und das Gute zu behalten. Wobei das Gute in dem Fall nicht das ist, was sich gut in euren Ohren anhört oder was euch eh schon in dem bestätigt, was ihr eh schon glaubt, sondern das Gute ist in dem Fall die Botschaft Gottes für dich, die ermahnt, die zurechtweist, die offenbart, die überführt, die Orientierung gibt, die ermutigt und die zum Leben führt. Darum geht es. Und deswegen lasst uns gemeinsam auf die Suche gehen nach der Botschaft Gottes im Propheten Haggai. Was hat er uns zu sagen und wer war er überhaupt? Haggai ist einer der kleinen Propheten und er ist Teil des sogenannten 12 Prophetenbuchs. Er wird als kleiner Prophet beschrieben, nicht wegen seiner Bedeutung, sondern wegen des Umfangs seines Buches. Es sind nämlich nur 3 Kapitel. Geschichtlich steht er fast am Ende des Alten Testamentes, so im Jahre 520 vor Christus. Die glorreichen Tage der großen Könige in Israel und Judäa sind vorbei. Das Nordreich ist 722 vor Christus untergegangen und zerstört worden und das Südreich folgte 586 mit der Zerstörung von Jerusalem und vor allen Dingen auch mit der Zerstörung des Tempels. Die große Krise im Alten Testament ist eingetroffen. Alles ist zerstört, alles ist kaputt. Große Teile der Bevölkerung wurden damals vom Babylonier Nebukadnezar II. Nach Babylon ins Exil verschleppt und dort blieben sie 70 Jahre lang. Jerusalem war, wie gesagt, zerstört, der Tempel war nur noch eine Ruine. Später unter dem Perserkönig Kyros des Großen und später auch König Darius durfte das Volk nach Jerusalem zurückkehren. Und sie durften sogar den Tempel wieder aufbauen. Was ein wirkliches Wunder für sie war, nach dieser großen, schweren Krise, nachdem alles zerstört wurde, haben sie wieder das Eingreifen Gottes in ihrem Leben gespürt und haben sich gefreut. Sie können zurückkehren, sie können den Tempel wieder aufbauen. Jedoch war die Heimkehr alles andere als prächtig. Wie gesagt, Jerusalem war zerstört, der Tempelberg, der glich einen Schutthaufen und die Rückkehrer standen natürlich vor riesigen Herausforderungen. Und so begannen sie zwar mit dem Wiederaufbau des Tempels, aber durch Druck von innen und von außen ließen sie die Arbeiten am Tempel 16 Jahre lang ruhen. Da passierte gar nichts, so ähnlich wie auf deutschen Baustellen. In diese Situation hinein tritt jetzt auf einmal Haggai auf. Wir wissen fast nichts über ihn. Er tritt völlig hinter seiner Botschaft zurück. Auch um klarzustellen, dass er nicht der Initiator des Tempelbaus ist, sondern dass es Gott ist. Haggai muss ein sehr wortgewaltiger Prediger gewesen sein, dessen Reden und Predigen einen großen Einfluss auf die Mächtigen und das Volk hatten. Selten sehen wir eine so konkrete Auswirkung eines Propheten auf das Volk wie im Buch Haggai. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von ihm. Was war denn nun diese Botschaft? Lasst uns das einmal zusammen lesen. Ich habe euch den Text auch mitgebracht. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Aber für euch ist die Zeit da, dass ihr in euren prächtigen Häusern wohnt, während mein Haus ein Schutthaufen ist. Jetzt spricht der Herr der Herrscharen, setzt euer Herz auf eure Wege. Ihr habt reichlich gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber der Durst hört nicht auf. Ihr kleidet euch, aber keinem wird warm. Und der Arbeiter erwirbt einen Lohn in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, setzt euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf in die Berge und bringt Holz und baut das Haus. Daran will ich Freude haben und mich verherrlichen, sagt der Herr. Ihr habt nach vielem gesucht, aber siehe, es wurde wenig. Und bringt ihr es nach Hause, so blase ich hinein. Warum tue ich das, spricht der Herr der Herrscher, weil mein Haus ein Schutthaufen ist und ihr lauft jeder für sein eigenes Haus. Wegen euch hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde verweigert seinen Ertrag. Ich habe eine Dürre gerufen über das Land, über die Berge, über das Korn, über den Wein, über das Öl und über das, was die Erde hervorbringt, über die Menschen und über das Vieh und über allen Ertrag ihrer Hände. Vielleicht ist euch schon beim Lesen oder Zuhören aufgefallen, dass verhältnismäßig oft im Text gesagt wird, so spricht der Herr, und das Wort des Herrn geschah durch Haggai. Was wir hier haben, ist natürlich die typische Botenformel der Propheten im Alten Testament. Es unterstreicht aber auch die Botschaft von Haggai. Hier spricht nicht nur irgendein lustiger alter Mann, der mal einen Tempel bauen wollte, hier spricht Jahwe. Hier spricht Gott selbst, der Herr der Herrscher. Und was sagt denn Gott nun? Wir lesen das in Vers 2. Das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn, also den Tempel, zu bauen. Und das klingt ja erstmal logisch und nachvollziehbar. Es war eine schwierige Zeit mit vielen Herausforderungen. Da wollten die Menschen natürlich erstmal ihre eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Aber nun kommt die Kritik Gottes und Haggais an dem Volk. Wir lesen das in Vers 4. Aber für euch ist die Zeit da, dass ihr in euren prächtigen Häusern wohnt, während mein Haus ein Schutthaufen ist. Haggai deckt hier knallhart die falsche Frömmigkeit der Menschen auf. Die Zeit sei noch nicht reif, den Tempel zu bauen. Das war es, was sie nach außen hin sagten. Dabei wohnten sie selber in getäfelten, also in prächtigen Häusern. Dafür war die Zeit also da. Vers 9 greift das Bild nochmal auf. Der Fluch, der dort beschrieben wird, ist die Folge davon, dass Gottes Haus ein Schutthaufen ist, während jeder für sein eigenes Haus läuft und arbeitet. Ich kann sie regelrecht hören, die Menschen von damals, wie sie über den Tempelbau gesprochen haben. Ach, hör mir doch bloß auf mit dem Tempelbau. Das ist doch viel zu teuer. Bedenke doch die hohen Materialkosten, die gestiegenen Zinsen und die Genehmigung für so einen großen Bau. Das wird noch alles ewig dauern. Und als sie sich das so gegenseitig zugesprochen haben, drehen sie sich um und gehen in den Baumarkt und kaufen erstmal einen Pool für ihr eigenes Haus. Und Haggai deckt eindeutig diese Heuchelei auf. Und an der Wirkung von Haggai sehen wir, dass er damit auch genau ins Schwarze getroffen hat. Die Menschen sind getroffen von der Botschaft Haggais und sie machen sich an den Wiederaufbau des Tempels. Was bedeutet nun diese Botschaft für uns heute? Hier muss ich leider sagen, wir haben ein sehr schönes Gemeindehaus. Und wir haben einen guten Hausmeister, der da alles gut in Schuss hält. Hier hinkt das Bild natürlich ein bisschen. Es wäre viel einfacher, wenn wir ein hässliches und altes und baufälliges Gemeindehaus hätten. Dann wäre die Übertragung für uns heute natürlich viel einfacher. Aber man würde Haggai auch unterschätzen, wenn es ihm nur um den Tempelbau gehen würde. In Fachbüchern und Fachzeitschriften wird Haggai immer als der Prophet beschrieben, der das Volk zum Tempelbau brachte. Aber Haggais Botschaft und auch Gottes Botschaft beinhaltet mehr als das. Denn die Innovation, das Geniale an Haggais Botschaft ist, dass er den Glauben, den man ja eigentlich nicht sehen kann, dass er diesen Glauben an einen praktischen Ort festmacht, damit er jedem klar vor Augen steht. Was meine ich damit? Eigentlich können wir von außen das geistliche Leben einer Person nicht sehen. Ob du nun besonders fromm bist oder nur oberflächlich glaubst, das sehe ich dir nicht an. Aber beim Volk damals konnte man es genau sehen. Denn der Ort, wo eigentlich das Glaubensleben stattfinden sollte, der Tempel, der war ja eine Wüstensteppe. Der war ein Schutthaufen, da passierte gar nichts. Haggai schafft es, durch die Predigt dem Volk ihren Glauben zu spiegeln und ihnen ungeschminkt die Wahrheit zu offenbaren. Euer Glaube gleicht einem Schutthaufen. Euer Glaubensleben gleicht einer Wüstensteppe. Die Folge von Haggais Predigt war, dass das Volk sich aufmachte, den Tempel zu bauen. Und Gott verherrlichte sich in ihren Tun und erweckte ihren Geist. Wir lesen das in Vers 8 und später auch in Vers 14. Er hauchte ihren Glauben wieder neues Leben ein. Das ist die Verheißung in diesem Text. Und ganz praktisch sah man das an dem in die Höhe wachsenden Bau des Tempels. Was ist also die Botschaft für uns heute? Wir werden hier natürlich nicht aufgefordert, ein noch größeres Gemeindehaus zu bauen, sondern es geht darum, einen ehrlichen Blick auf dein Glaubensleben, dein geistliches Leben zu werfen. Gleicht es einen prachtvollen Tempel, kunstvoll angelegt, so wie der von Salomo? Oder ist es eher eine Wüstensteppe, wo abends die Schakale um die Wette heulen? Hast du vielleicht auch, wie das Volk damals groß und toll angefangen, den Grundstein gelegt, der Bürgermeister war da, die Sektkorken knallten und dann war doch 16 Jahre lang tote Hose? Wo machen wir es wie das Volk damals? Wir laufen für unsere eigenen Häuser, für unser eigenes Leben, während unser Glauben und unser Glaubenslegen eigentlich brach liegt. Als Pastor höre ich immer wieder Entschuldigungen, warum man nicht am Gemeindeleben teilnehmen kann. Und manchmal ist das echt ein bisschen ermüdend. Ich kann am Freitag nicht in die Gemeinde kommen, da treffe ich mich mit meinem besten Freund und der will nicht in die Gemeinde gehen. Dieses Jahr arbeiten wir nicht mit, denn wir müssen uns noch um den Nachlass kümmern. Ich habe gerade beruflich so viel um die Ohren oder im Studium habe ich so viel um die Ohren und die Familie, die verlangt so viel Zeit von mir und wir müssen noch zu der Geburtstag von Tante Erna. Und die allerschlimmste Ausrede finde ich immer noch, ich muss noch für die Schule lernen. Und versteht mich nicht falsch, natürlich können hinter solchen Aussagen auch ehrliche Anliegen sich verstecken. Und ich unterstelle euch da auch nichts. Und ich habe auch kein Interesse, hier jetzt verurteilend unterwegs zu sein. Aber wenn es mir wichtiger ist, dass zu Hause der Rasen gut gemäht ist als mein Glaubens- oder Gemeindeleben, dann kommt da eben eine Unwucht in unser Leben. Dann setzen wir die Prioritäten falsch. Und die Folge, und das lesen wir bei Haggai, ist ein brachliegendes Leben und ein brachliegendes Glaubensleben. Das Geniale an Haggai ist, dass er diese geistliche, unsichtbare Wahrheit an einen anschaulichen Bild knüpft. Jeden Tag sind sie am Tempelberg vorbeigelaufen. Sie haben die Ruinen und die Baustelle gesehen und sie hatten sich schon dran gewöhnt. Nur die Predigt des Haggais hat sie wieder ins Bewusstsein gerufen und dadurch eben auch die Konsequenz ihres Verhaltens aufgezeigt. Denn das ist ein wichtiges Anliegen von Gott. Gott stiftet nicht den Fluch. Er deckt ihn auf und bietet dadurch eine Lösung an für uns. Und klar kann es auch mal überführend sein und es kann auch schmerzhaft sein und es kann auch herausfordernd sein und vielleicht ärgerst du dich gerade auch über meine Worte und das ist auch in Ordnung. Aber es ist gleichzeitig auch immer heilsam. Denn durch das klare Ansprechen können auch Lösungen gefunden werden. Und die Lösung, die wir in Haggai finden, die lesen wir in Vers 5 und in Vers 7. Es ist eine fast wortgenaue Wiederholung und die sprechen immer für einen wichtigen Inhalt im Alten Testament. Gott spricht, setzt euer Herz auf eure Wege. Setzt euer Herz auf eure Wege. Dazu ruft Gott auf. Was meint er damit? Gemeint ist, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. Trefft eine bewusste Entscheidung, eure Wege wieder auf Gott auszurichten und konkret anzufangen. Im Haggai-Fall war das die Arbeit am Tempel. Setzt euer Herz auf eure Wege, bedeutet hier, achte, bedenke und richte dein Herz aus. Und mit Herz ist dabei natürlich nicht nur das schlagende Ding da hier drin, was immer Tok-Tok macht, gemeint, sondern es ist dein Bewusstsein gemeint, dein innerstes Selbst, dein Charakter. All das soll ausgerichtet sein. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich nehme mir etwas konkret vor und ich setze das dann auch praktisch um. Die Frage ist jetzt natürlich, welchen Weg sollen wir einschlagen? Bei Haggai ist das ganz konkret. Wir lesen das in Vers 8. Sie sollen in die Berge steigen, sie sollen Holz holen, sie sollen anfangen, den Tempel zu bauen. Aber was bedeutet das für uns? Um das zu verstehen, gehen wir zurück zur Kritik Haggais. Haggai hat ja gesagt, wir laufen für unsere eigenen Häuser und schaffen uns ein prächtiges Zuhause. Und das ist natürlich in dem Fall eine ganz klare Kritik. Aber gleichzeitig bedeutet es für mich auch erstmal, Wir sind in der Lage, Schönes zu schaffen. Wir sind in der Lage, Schönes zu schaffen. Wie genial ist das denn? Das Problem in Haggai war ja nur, dass wir dieses schöne Schaffen nur für unsere eigenen Häuser und für unser eigenes Leben anwendeten und nicht für unseren Glauben und nicht für unser Glaubensleben und nicht für Gott einsetzen. Das war ja das Problem. Und deswegen will ich euch jetzt auch gar nicht vorschreiben, wie ihr euer geistliches Leben zu einem lebendigen und wunderschönen Tempel umbauen sollt. Denn ich vertraue darauf, dass jeder von euch Schönes schaffen kann. Und ich lade euch ein, das eben nicht nur für eure Gärten, für eure Häuser und für euer Leben zu verwenden, sondern es eben auch für euer Glaubensleben einzusetzen und auch für das Gemeindeleben. Wie genial wäre das denn, wenn wir unsere Gaben, die Gott uns schenkt, dafür einsetzen, unser Glaubensleben ganz individuell und wunderschön zu gestalten. Wir sind berufen, Schönes zu schaffen. Und deswegen möchte ich dich fragen, was kannst du? Was macht dir Freude? Wo empfindest du den Frieden Gottes und wie kann das zur Ehre Gottes und zur Auferbauung deines Glaubens und auch deines Glaubenslebens und auch der Gemeinde eingesetzt werden? Ordnest du gerne Dinge? Ja, dann ordne auch dein Glaubensleben. Bist du gerne kreativ und gestaltest Träume? Dann gestalte kreativ dein Glaubensleben. Bist du eher so der Praktiker, der gerne etwas mit seinen Händen schafft? Dann pack mit an in dein Glaubensleben und in der Gemeinde. Wenn wir anfangen, unser Herz bewusst auf unsere Wege zu setzen und unsere Leben, gerade auch unser geistliches Leben, bewusst zu gestalten, dann wird Gottes Geist kommen und sich darin verherrlichen. Das ist die Zusage. Er wird uns erwecken und uns zu neuem Leben führen. Das ist die Verheißung in diesem Text. Und das ist auch diese wunderbare Verheißung, die Haggai damals zu dem Volk sprach und das sie damals ganz praktisch auch erleben durften. Und das ist eine wunderschöne Botschaft. Wäre da nicht noch die Sache mit dem Fluch? Bisher habe ich euch ja nur die Hälfte des Bibeltextes ausgelegt. Nun möchte ich euch auch die andere Hälfte noch auslegen. Ich bin ein großer Fan vom Alten Testament, weil da einfach so viele wunderschöne Bilder und Aussagen über die Liebe Gottes zu uns drinstecken. Wären da nicht auch immer diese unschönen Bilder, diese grausamen Vergleiche und diese harte Realität? Und ganz ähnlich ist es auch in unserem Text. Bisher war es auch überführend, aber eben auch genial und mit einer wunderbaren Verheißung. Wären da nicht die Verse 6 die Verse 9 bis 11. Was wir in diesen Versen lesen und sehen, sind sogenannte Fluchtexte, so werden die genannt. Und das erinnert schon alles stark an Sisyphus, der immer wieder einen Stein auf den Berg schieben musste und dann ist er wieder runtergerollt und er musste wieder von vorne anfangen. Und die Frage ist, was haben diese Fluchtexte hier verloren? Wollte Haggai seine Predigt nur mit so ein bisschen scharfem Gerichtsgewürz pfeffern? Wollte er den Leuten so richtig schön Angst machen, damit sie auch ja brav mit der Arbeit am Tempel beginnen? Auch heute wird das ja immer wieder gefordert. Wir müssen mehr über das Gericht Gottes predigen, dann werden die Leute zum Glauben kommen und wir erleben endlich eine Erweckung. Wir wollen nicht immer nur diese weichgespülten Liebespredigen, die nur meine Seele streicheln. Ich will mal eine richtige Gerichtspredigt hören. Oder wenn ich ehrlich bin, ich will die gar nicht hören, aber die anderen, die müssen die eigentlich mal hören. Aber zurück zum Text. Haben wir hier so eine Botschaft? War Haggai ein Gerichtsprediger vom alten Schlag? Um das zu verstehen, müssen wir uns bewusst machen, woher hatte Haggai eigentlich diese Idee? War es eine Einflüsterung Gottes? Haggai als Schreibmaschine des zornigen Gottes im Himmel? Oder war es Haggai selbst, der seine Predigt die nötige Härte verleihen und seinen laschen Zeitgenossen endlich mal die Meinung sagen wollte? Was ist es? Die Wahrheit ist vielleicht weniger spektakulär, als wir uns das gerne vorstellen wollen. Denn Haggai macht hier nichts anderes, als das Wort Gottes auszulegen und anzuwenden. Die Fluchtexte, die wir hier haben, die finden sich schon in den 5 Mosebüchern. Und die fünf Mosebücher sind ja die Grundlage des Glaubens im Alten Testament. Wir finden das in 5. Mose 28, da finden wir fast wortgenau diesen Text, den Haggai hier in seine Predigt mit aufgenommen hat. Als Gott damals durch Mose den Bund mit dem Volk schloss, da zeigt er ihnen deutlich die Konsequenzen ihres Handelns auf. Wenn ihr auf Gott hört, dann gleicht ihr einen Baum, der Frucht bringt, der stark wird und der sich vermehrt. Solltet ihr euch aber von Gott abwenden, wird der Fluch euer Leben und euer Land treffen. Alles wird verdorren, die Feinde fallen über euch her und am Ende wird das Ertrag eurer Arbeit gestohlen werden. Das ist also kein neuer Gedanke, den Haggai hier hat. Er legt nur diese Botschaft, die eigentlich bekannt ist, für seine Zeitgenossen aus. Deswegen kann er auch im Namen Gottes sprechen, weil er Gottes Worte weitergibt. Das Innovative an Haggai ist, dass es an den brachliegenden Tempelbau knüpfte. Aber die Botschaft war eigentlich bekannt. Jetzt magst du vielleicht einwenden, hey Bernhard, das ist doch alles Altes Testament, das gilt doch nicht mehr von uns. Komm uns hier nicht mit Mose, wir sind durch den Glauben gerettet und nicht durch unsere Taten. Und du hast natürlich recht. Aber vielleicht auf einer tieferen Ebene, als du vielleicht jetzt vermutest. Denn natürlich hat sich mit dem Kommen von Jesus alles geändert. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, gilt er als verflucht. Er nahm also den Fluch dieser Welt und den Fluch, der eigentlich dich und mich hätte treffen sollen, auf sich. Jesus kommen hat alles geändert, weil er den Fluch auf sich nahm und nicht, weil der Fluch auf magische Art und Weise einfach verschwunden ist. Jesus sagt es selbst in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Der Fluch und vor allem die Folge davon, der Tod, der trifft uns nicht mehr, wenn wir an Jesus glauben. Weil er den Fluch auf sich nahm und nicht, weil der Fluch einfach verschwunden ist. Und das war harte Arbeit. Und nur die unglaubliche Liebe von Jesus zu dir und zu mir konnte das schaffen. Und jetzt wird es spannend. Denn den Fluch hat Jesus auf sich genommen und dennoch entdecke ich mich in diesen Texten wieder. Und das liegt nicht daran, dass ich nicht richtig glaube oder dass ich irgendwie versagt hätte, sondern weil ich glaube, dass hier auf Erden eben beides für uns gilt. Schon jetzt erlöst und befreit und noch nicht ganz alles verstanden und umgesetzt. Da kommt noch etwas und darauf freue ich mich und darauf hoffe ich. In der Zwischenzeit will ich zum Schluss noch einmal einen Blick auf die Fluchtexte werfen. Denn trotz ihres martialischen Namens spiegeln sie meiner Ansicht nach doch allzu oft wider, wie es uns in unserem Leben geht. Und ich entdecke mich in diesen Texten wieder. Und zum Schluss geht es mir nicht darum, einen Fluch jetzt auf einmal in euer Leben hineinzusprechen, sondern es geht darum, dass das offenbar wird, dass der Fluch offenbar wird, dass wir das Problem entdecken. Und dass wir auch entdecken, dass wir zu viel mehr berufen sind durch Jesus Christus. Haggai wendet sich ja an Menschen, denen es eigentlich gut gehen müsste, die dabei sind, sich ein Leben aufzubauen. Sie wohnen in getäfelten Häusern. König Darius im fernen Babylon ist mächtig und er sorgt für ihren Frieden. Eigentlich dürfte es ihnen an nichts mangeln. Und dennoch stimmt etwas nicht. Alles, was sie anfangen, gelingt nicht. Ihr Leben, irgendwas läuft schief. Sie wissen aber nicht, was es ist. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich habe ein richtig geniales Leben. Ich habe eine tolle Familie, die mich liebt. Ich arbeite in meinem Traumjob. Ich wohne in einem tollen Haus und ich freue mich jedes Mal einen Keks, wenn ich zur Gemeinde gehe. Ich bin materiell versorgt. Ich bin gesund. Ich bin sogar einigermaßen fit. So schnell wirft mich nichts aus der Bahn. Und dennoch kommt mein Leben mir manchmal leer und bedeutungslos vor. Und ich frage mich am Ende des Tages oder Woche, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und obwohl ich mit so vielen Menschen zusammen bin und umgeben bin, bin ich doch manchmal einfach einsam. Egal wie sehr ich mich bemühe, es bringt mir nichts ein. Egal wie viel ich esse, ich werde nicht satt. Egal wie viel ich trinke, ich habe immer noch Durst. Egal wie warm ich mich auch kleide, und das nehmt ihr mir vielleicht jetzt nicht so ab, aber egal wie warm ich mich kleide, mir wird nicht warm. Und mir läuft es eiskalt den Rücken herunter. Und vom Geld brauche ich gar nicht zu sprechen, das ist schneller weg, als man schauen kann. Haggai beschreibt in diesem Text die Situation damals in Jerusalem, der Menschen in Jerusalem, sehr passend. Aber ich finde, er beschreibt auch meine Situation. Und er beschreibt den Fluch, unter dem viele Menschen von uns zu leiden haben. Dass es uns eigentlich gut gehen müsste, dass wir so viel Grund zum Freuen haben und zum dankbar zu sein, aber dass wir doch manchmal leer sind, dass wir manchmal einsam sind und dass wir uns manchmal so ausgehöhlt fühlen. Aber, wie ich schon gesagt hatte, Gott stiftet nicht den Fluch, er deckt ihn auf. Und was noch genialer ist, Gott beseitigt den Fluch, indem er uns Hoffnung schenkt. Jesus hat den Fluch, den eigentlich unser Leben treffen sollte, auf sich genommen. Er schenkt uns Hoffnung. Hoffnung auf ein erfülltes und von Fluch befreites Leben. Jesus lädt uns ein, dass wir unser Herz auf unsere Wege ausrichten. Dass wir uns vornehmen und konkret umsetzen, die Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen. Dass wir die Schutthaufen, die leeren Steppen angehen und sie in etwas Wunderschönes, etwas Lebendiges verwandeln. Und dass wir Jesus wieder in den Mittelpunkt stellen und uns von ihm neues Leben schenken lassen. Und wenn du dich in diesem Text wiederentdeckt hast, und ich bin ganz ehrlich, mir geht es oft so, dass ich mich in diesem Text wiederentdecke, dann gilt heute die Einladung ganz besonders für dich und auch für mich. Dass wir unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen öffnen. Dass wir Gottes Stimme hören und dass wir anfangen, unser Herz auf unsere Wege zu richten. Ich glaube daran, dass Jesus heute Morgen hier ist. Ich glaube, dass er vor uns steht und dass er uns seine Hand entgegenstreckt und dass er sagt, komm, komm und folge mir nach. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Lasst uns seine Hand ergreifen. Amen.